Unser Anfang und unser Ende, alle unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst am zweiten Advent. Ich möchte Sie begrüßen mit dem Spruch für diese Woche, und dieses Wort ist auch Motto, wenn man so will, dieses Gottesdienstes. Auch ein Teil der Predigt befasst sich damit, die Schriftlesung hören wir darüber. Steht in Lukas Kapitel 21, Vers 28, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Gemeinsam singen wir aus dem ersten Lied Nummer 1 die Strophen 1 und 2 und 5.
Ich lese aus Lukas Kapitel 21, die Verse 25 bis 33, das Kommen des Menschensohns. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und dem Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, so wollen wir hier beieinander sein ohne Furcht. Unsere Häupter erheben, uns innerlich aufrichten, weil wir haben nicht zu befürchten. Wir haben dich an unserer Seite. Unsere Erlösung naht. Uns aufzurichten bedeutet, Lasten abzulegen, von uns zu werfen, alles Haben wegzulassen und das Sein durch dich, das göttliche Sein zuzulassen. Zuzulassen, dass du gegenwärtig bist. Unsere Erlösung und Befreiung naht. Das sagen wir heute an dem zweiten Advent. Das wollen wir in unsere Herzen lassen. Da kehr du ein, lieber Herr Christus, mit deinem Segen, deiner befreienden, aufrichtenden Kraft. Segne uns, segne diesen Gottesdienst. Sei du, Herr Jesus, mitten unter uns. Amen. Wir singen gleich das Lied Nummer 7 und ich möchte euch, liebe Kinder, ganz herzlich verabschieden für euren Kindergottesdienst gleich. Ihr geht jetzt rüber, da sind sicher auch schon andere Kinder. Ja, macht es gut alle. Und wir singen nun das Lied Nummer 2 mit den Strophen 1 und 2 und 4 und 5.
Aus unserer Gemeinde ist verstorben Frau Sonja Gräser-Berkjan, geborene Gräser, im Alter von 54 Jahren. Sie wohnte am Tannenkamm 10. Mit dem Propheten Jesaja bekennen wir: Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Wir wollen stille sein. Nach dem Gottesdienst ist das Turmcafé geöffnet. Sie sind herzlich eingeladen zu Gesprächen bei Kaffee, Tee und kalten Getränken. Über die weiteren Veranstaltungen der kommenden Woche können Sie sich im Terminkalender des Gemeindegrußes, in den Schaukästen an der Kirche und auf der Homepage unserer Kirchengemeinde informieren. Zu allen Veranstaltungen wird herzlich eingeladen. Zwei Hinweise habe ich noch. Am Turm ist ein Stand vom Förderkreis Kirchenmusik. Dort können Sie kleine Weihnachtsgeschenke erwerben. Schauen Sie da doch mal eben vorbei nach dem Gottesdienst. Und ein zweiter Hinweis, es liegen Zettel aus zum Monatslied für den Dezember 2014. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise haben wir diese Texte im Gemeindegruß. Der war diesmal ein bisschen zu spät eingereicht, aber es wäre schade um den Text, wenn er nicht zur Kenntnis genommen wäre. Sehr informativ. Nehmen Sie ihn doch einfach mit nach dem Gottesdienst. Durch Kollekten, Klingelbeutel und Barspenden kamen in der letzten Woche 971,05 Euro zusammen. Zusätzlich wurden gestern bei der Senioren-Adventsfeier 428,05 Euro für die Arbeit der Begegnungsstätte gesammelt. Einzelheiten zu den weiteren Kollekten finden Sie wie immer in den Aushängen an den Türen und dem Turm. Es wird daran erinnert, dass der Kirchenrat in seiner letzten Sitzung beschlossen hat, dass die Klingelbeutelsammlung bis auf Weiteres für die Flüchtlingshilfe bestimmt ist. Die Kollekte am Ausgang ist heute für die ökumenischen Beziehungen des Synodalverbands Grafschaft Bentheim bestimmt. Einen Computer kannst du nicht in die Arme schließen und herzlich drücken. So begründete vor einiger Zeit ein Bischof aus Afrika, weshalb wir Christen immer wieder den direkten Kontakt und das unmittelbare Gespräch miteinander brauchen. Die Kirchengemeinden unseres Synodalverbandes haben zahlreiche Kontakte zu Gemeinden in Westafrika und Osteuropa, zur Karobata-Kirche in Indonesien und zur New World Foundation in Lavender Hill, Südafrika. Diese weltweiten Beziehungen zu anderen Kirchen sollen mit der heutigen Kollekte gefördert werden. Gott segne Geber und Gaben. Wir singen nun das Lied 9 von Vers 1 an. Während des Liedes sammeln wir für die Flüchtlingshilfe.
Lasst uns miteinander das Gebet des Herrn beten. Ich möchte Sie bitten, soweit Sie können und mögen, sich dafür zu erheben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns unsere Schuld. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Richtet euch auf, erhebt eure Häupter. Sarah war überhaupt nicht danach. Sie musste darüber nachdenken, wie alles anfing, wie sie voller Hoffnung waren, als sie damals die kleine Tischlerei übernommen hatten. Kleine Tischlerei von ihren Schwiegereltern. Damals, als alles noch so einfach war, ihnen alles so von der Hand ging, als sie jung waren. Die Tischlerei, da hatten sie so viele Ideen. Man könnte ganz neu gestalten. Sie haben den Produkten Namen gegeben. Sie nannten zum Beispiel einen Esstisch, weil er eine ovale Form hatte, Esstisch Genezareth, nach dem See. Oder ein Bauernbett, was sie gebaut hatten, nannten sie Bett Bethlehem, weil sie doch damals in Bethlehem geheiratet hatten. Sie, Sarah und ihr Mann. Damals, als die Zeit der großen Volkszählung war, als so viele in andere Orte mussten, um sich dort zählen zu lassen, Damals war es auch, dass Josef und Maria dorthin gingen. Sie bekamen Jesus. Sie haben in Bethlehem geheiratet, ihr Mann kam auch von dort und da war es ganz praktisch. Man konnte sich zählen lassen, da waren die Ämter, da haben sie geheiratet. 20 Jahre waren sie beide. Jesus wurde in dieser Zeit geboren. Gar nicht weit von ihnen wuchs er auf, in dem kleinen Ort Nazareth. Sie wohnten so zwischen Nazareth und Caesarea. Caesarea, eine ganz neue Stadt, die die Römer aufgebaut haben. So 40 Kilometer ungefähr von Caesarea. 20 Kilometer von Nazareth. Sie kannten sich eigentlich alle. Sie kannten die Menschen der vielen kleinen Orte rings um den See Genezareth. Aber die Zeiten waren anders geworden. Wehmütig ist sie geworden. Wehmütig und belastet. Sie erinnert sich an die kleine Tischlerei, wie das damals war. An ihren Aufbruch, an ihre Gemeinsamkeit. Aber dann, als die Zeit der Verführung war, als die Römer die Stadt Caesarea, diese Hafenstadt, immer weiter ausbauten, ganze Siedlungen entstanden, herrschaftliche Häuser und der Bedarf nach Zimmermännern, Zimmermannsarbeit wurde immer dringender. Balken brauchen wir. Und da sagte irgendwann ihr Mann, es wäre doch nicht schlecht. Es wäre doch nicht schlecht, wenn wir unsere Tischlerei erweitern und wenn wir sie auch herstellen. Die Balken für die Römer. Weit ist es ja nicht, 40 Kilometer. Es kamen 1, 2, 3, schließlich 4, 5 Ochsengespanne dazu, um all das zu transportieren. Immer mehr. Sie konnten Menschen einstellen. Balken um Balken wurden produziert. Und sie alle hatten Arbeit. Aber es wurde auch immer mehr zu einer Last. Immer diesen Aufträgen nachzukommen. Und irgendwann hatten die Römer den Bogen raus. Sie nannten das Ausschreibung. Sie schrieben Arbeiten aus. Sie veröffentlichten es. Und natürlich gab es andere Zimmermannsleute. Und sie hatten gerade von einem jüdischen Freund aus Jerusalem, der in Nazareth lebte, einen großen Kredit bekommen, um ihre Werkstatt zu erweitern für die Balkenproduktion. Und gerade als es so einigermaßen lief, da drückten die Römer die Preise. Immer mehr produzierten Balken, immer mehr. Und sie, Sarah, die zuständig war für das Rechnen, für das Ausrechnen, merkte, wie sie langsam, aber sicher in die Knie gezwungen wurden. Die Last wurde immer größer. Wie sollen wir es bloß noch schaffen? Wie? 18 Jahre ist es jetzt her, dachte sie. 18 Jahre, als wir umgestellt haben. Von der Tischlerei zu der Zimmerei und schließlich Großzimmerei. Zu einem großen Betrieb mit vielen, vielen Angestellten, mit 8 Ochsen gespannen. 18 Jahre. 18 Jahre Druck. Druck, der immer größer wurde. Woher das Rohmaterial nehmen, die Rohstoffe, die Bäume. Zedern wurden rar. Die Eichen, die Korkeichen. Man kann nicht alles fällen. Schon kamen die Schiffe mit Holz. Schon kam die Idee, wir müssten eigentlich eine Filiale haben. Eine Filiale in Caesarea. Nochmal Kredite aufnehmen, nochmal verschulden. Ja, sagte ihr Mann, Sarah, was sollen wir denn tun? Soll ich sie alle entlassen? Wir müssen mit der Zeit gehen. Und die Last im Laufe dieser 18 Jahre wurde so, dass Sarah immer kleiner wurde. Was war sie mal eine stolze Frau? Aber jetzt, sie war richtig krumm geworden. Jetzt diese Filiale. Sie wusste nicht mehr weiter. Es gibt doch eigentlich gar keinen Ausweg. Wir können nur noch mehr und mehr und mehr Schulden, mehr Balken produzieren. Und wenn die Schiffe kommen, dann müssen wir nach Caesarea. Dann müssen wir in diese Reißbrettstadt der Römer, genannt nach ihrem Caesar, Caesarea. Da müssen wir uns wirklich verdingen. Und dann, krumm war sie geworden. 18 Jahre. Als Jesus sie sah in der Synagoge, da hatte sie diesen Geist seit 18 Jahren. So schreibt es Lukas im 13. Kapitel, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, sei frei von deiner Krankheit. Er legte die Hände auf sie und sie richtete sich auf. Das, was hier geschrieben ist, hat man in einem verständlichen römischen Reichsgriechisch geschrieben. Überall, auch auf den Baustellen in Caesarea, konnten die Leute es verstehen, weil man umgänglich Griechisch sprach. Egal, ob man aus Kleinasien kam, ob man aus Ägypten kam, ob man aus Spanien kam oder aus Italien und natürlich sowieso aus Griechenland. Man sprach Griechisch miteinander. Auch Jesus hat neben Aramäisch, Hebräisch sicher auch Griechisch gesprochen. Und wahrscheinlich hat auch Jesus als junger Mann mal in Caesarea gearbeitet, weil viele Zimmermannsleute dort gearbeitet haben, so wie der Mann von Sarah und all die vielen Mitarbeiter. Und dieses Zusammengekrümmtsein von Sarah, das so klein geworden sein, das hat ein ganz einfaches griechisches Wort, das heißt synkypto. Syn heißt zusammen und kypto heißt krumm. Aber synkypto, darum sage ich das, hat im Griechischen auch noch eine andere Bedeutung. Es hat auch die Bedeutung von, man steckt unter einer Decke. Nicht wahr? Man kann die Decke über den Kopf ziehen, wenn man Angst hat, wie ein Kind vor dem Gewitter. Aber Leute stecken unter einer Decke. Das Gefühl hatte Sarah auch. Da stecken die Leute unter einer Decke. Sie reden über uns. Hier, jetzt sind sie reich geworden. Und nun, was ist jetzt mit ihnen? Jetzt wollen sie die Leute entlassen. Jetzt, wo es ihnen gut geht. Wahrscheinlich bringen sie das Geld außer Land. Alle stecken unter einer Decke. Krumm war sie geworden, so krumm, so klein, dass sie sich nicht mehr auf den Markt traute, nicht mehr raus, nicht mehr einkaufen. Voller Angst. Und dann kam er, den sie ja kannten, eigentlich von klein auf kannten. Er, Jesus, seine Hände, sie richtet sich auf. Anakypto heißt es jetzt. Anna, der Name Anna kommt daher. Anna, hinauszublicken, wieder rauszuschauen in die Welt, es abzuwerfen. All die Balken. Jetzt, wenn sie jetzt nach Caesarea fuhr, konnte sie das sehen, was sie über die ganzen 18 Jahre nicht mehr gesehen hatte, das Blau des Meeres, die verschiedenen Töne, wie sie sich verschmelzen mit den Tönen der Luft. Oder wenn sie in die hügelige Landschaft fuhr, da wo die Bäume gefällt wurden, wo sie jetzt wieder die Feigenbäume, die Natur, das Grün, das Singen der Vögel hören konnte. Und Leben. Und Leben, sagte sie sich, wir leben. Wir haben unsere Kinder, wir haben unsere Freunde. Und wenn wir alles aufgeben, wir können wieder ganz klein anfangen. Sie erinnert sich, wie die Großeltern, ja schon die Urgroßeltern ihres Mannes damals, bevor sie Tischler wurden, kleine Schnitzereien gemacht haben und sie verkauft haben an die vorbeiziehenden Karawanen, die vom Süden nach Norden in das syrische Land zogen, nach Norden. Da war sie irgendwann auch, die Sarah. Christin ist sie geworden, eine alte, alte Frau. Jerusalem längst zerstört, Jesus gekreuzigt, aber lebendig. Immer sein Freund, ihr Freund, immer an ihrer Seite. Er, der die Hand auflegte, er, der bei ihnen war, bei ihnen, den Gemeinden, die jetzt ganz oben im Norden lebten, eben in jenem Syrien. Und dann dieses Wort, was er wohl ganz spät gesagt hat, dieses Wort, was Lukas dann immer wieder ihnen erzählte. Wenn dies alles passiert, wenn die Menschen vergehen und vor Furcht, vor Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde,
Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Dann werden sie den Menschensohn sehen auf einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und wenn dieses alles anfängt, und nun weiß sie es genau, was gemeint ist, nun weiß sie es, dann erhebt eure Häupter und richtet euch auf, Anakypto. Werft es ab, werft alles ab, alles, was ihr haben und haben wollt, was euch bedrängt, was euch bedrückt, werft es ab. Richtet euch auf, denn eure Erlösung, wörtlich steht da, eure Befreiung naht. Jetzt verstehen wir diese Botschaft des Advents. Nur zweimal kommt das Aufrichten im ganzen Lukas-Evangelium vor. In der Heilungsgeschichte der zusammengekrümmten Frau, Anakypto, und dasselbe Wort Anakypto hier in dieser Endzeitpredigt von Jesus. Dann aber, wenn das alles geschieht, erhebt eure Häupter und Anakypto, richtet euch auf, weil sich eure Befreiung naht. Sarah weiß, wir können uns nur aufrichten, wenn wir unsere Lasten, das, was wir uns zum Teil selber auferlegt haben oder auferlegen mussten oder wir gezwungen waren, es uns aufzulegen, wenn wir sie abwerfen können, alles loszulassen, was wir haben müssen oder meinen haben zu müssen, es loszulassen, sich aufzurichten und einem entgegenzuschauen, dir, mein Befreier. Du kommst, so gewiss, gewisser als das Amen in der Kirche. Du kommst, du bist schon da unter uns, kommst nicht nur alle Weihnachten, sondern du kommst in unsere Herzen und in jener Zeit, wenn alles vergehen mag, dann bist du da. Mag alles sein. Diese Worte, sie werden nie, nie vergehen. Und so ist sie alt geworden, Sarah. Über 90 nun. Alt. Da oben in Syrien, in ihren Verstecken, wo sie glücklich ist. Weil sie weiß, das Glück sind nicht die Balken und Balken und Balken und das Meer und Meer und Meer. Das Glück ist die Leichtigkeit des Seins. Das Glück ist, wenn ich durchatmen kann, mich aufrichten kann, den Blick klar nach vorn gewandt, in eine Freiheit hinein, die mir Gott immer und immer und immer wieder schenkt. Jetzt es zu erleben. Du bist da, in all den Geschenken des Lebens. Was wollen wir mehr? Und komme, was da komme, unsere Befreiung, sie naht. Amen. Das Lied Nummer 11 wollen wir singen. Die Strophen 1 und 4 und 10. Lied Nummer 11, 1, 4 und 10.
Und wissen's frei. Ich den schweren Banden, du kommst und machst mich groß. An den Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Schenkst mir großes Gut, dass ich nicht lässt erzählen, wie mir dich Reichtum tut. Er kommt zum Weltgerichte, drum fluch den, der ihm fluch. Mit Gnad und süßem Lichte, der ihm
lasst uns beten. Aus dem Schatten des Todes in das aufgehende Licht. Das wollen wir glauben, heute am zweiten Advent. Und diesen Trost möchten wir allen zusprechen, allen, an die wir denken, den vielen aus unserer Gemeinde, Menschen, die im Sterben liegen, die schwer krank sind, die in Pflegeheime müssen, manche, die dort darben. Ach Herr, erlöse unsere Seelen, so sagen wir wohl. Ach Herr, lass uns glauben, dass unsere Befreiung, unsere Erlösung naht und immer wieder naht. Lass uns, die wir noch bei Kräften sind, die wir noch im Leben und ja auch wohl ganzes Stück mitten im Leben sind, diese Kraft nutzen. Kraft aufrecht zu gehen, uns aufzurichten und für die da zu sein, die nicht mehr so können. Für Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, Heimatvertriebene, Menschen, die zu uns geflüchtet kommen, aus Syrien und anderswo. Lass unsere Herzen, Häuser offen sein, unsere Arme, unsere Hilfe, unsere Mitleidenschaft. Lass uns alle Gleichgültigkeit überwinden und alles zusammengekrümmt sein. Mutig, aufgerichtet, so wie du es gesagt hast. In diesen letzten Worten, wenn dies alles geschieht, dann erhebt eure Häupter und richtet euch auf, weil sich eure Erlösung naht. Und das ist nicht einfach nur so ein Weihnachtsding, dass wir nun am zweiten Advent sagen, ja, zwei Lichtlein brennen und bald ist Weihnachten. Es ist weit, weit mehr. Es ist die ganze Existenz, es ist unser ganzes Sein. Es ist unser Leben, der Sinn unseres Lebens. Nicht das Haben ist entscheidend, sondern das Sein mit dir, durch dich, in dir, in voller Erfüllung der Sehnsucht zu dir hin, zu deiner Befreiung, schon ein Stück in unserer Zeit und deinem Reich, das kommen wird. Das ist Weihnachten. Das ist das aufgehende Licht. Und so, lieber Gott, hilf uns zu verstehen. Hilf uns Armen, die wir so verfangen sind, die wir uns selbst manche Balken auferlegt haben. Lass sie uns abwerfen, wo es möglich ist. Richte uns auf, hilf uns in dieser unserer Zeit. Amen.
Als letztes Lied wollen wir Lied Nummer 10 singen. Die Strophen 1 bis 4. Lied Nummer 10, die Strophen 1 bis 4. Herzlichen Dank an euch, an den Posaunenchor, dass ihr so schön gespielt habt, uns begleitet habt. Ganz herzlichen Dank an uns alle, an unseren Gottesdienst. Und ich möchte Ihnen einen wunderschönen, guten, gesegneten, auch getrösteten zweiten Advent wünschen. Ich möchte auch nicht versäumen, noch darauf hinzuweisen, dass heute Nachmittag um 17 Uhr das Weihnachtskonzert ist des Musikvereins. Nun wollen wir uns erheben und Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.